Deutschlandradio Kultur. Breitband.
E-Radio. E-Radio.
Medien und digitale Kultur.
Mit Vera Linz am Mikrofon. Ich grüße Sie zu einer Stunde Medien und digitaler Kultur. Heute wieder mit dem Blogspiel am Ende dieser Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen den Journalisten und Medienkritiker Oliver Gehrs in einem Porträt vor. Und wir schalten zur Frankfurter Buchmesse und erfahren mehr über die Digitalisierungspläne des deutschen Buchhandels. Zunächst aber zu unserem heutigen Schwerpunktthema Wissensgesellschaft 2.0.
Breitband. Topic.
Spätestens seit der digitalen Medienrevolution ist die weltweite Verfügbarkeit allen Wissens, die vollkommene Transparenz und Zugänglichkeit dazu, nicht mehr ein Ideal, sondern Realität, so scheint es zumindest. Es geht heute nicht mehr darum, ob uns Wissen vorenthalten wird. Die Frage ist lediglich, wie die Datenfluten organisiert und selektiert werden können. Dabei ändert sich auch die Qualität des Wissens, denn wie alles in der spätmodernen Gesellschaft unterliegt auch die Produktion und Verwertung des Wissens dem Gesetz der Beschleunigung. Immer mehr wird in immer kürzerer Zeit erzeugt und muss dementsprechend rasch aufgenommen und verarbeitet werden. Nathalie Böhnecke macht hörbar, was wohl die meisten dabei von uns alltäglich erleben.
Lass mich auf die Daten los.
Der Zugriff auf Wissen im World Wide Web erfolgt immer schneller, die Informationsflut wird immer größer und der Mensch passt sich an. Mit Multitasking, jener Arbeitsweise am Rechner, bei der mehrere Fenster, Tabs oder Programme gleichzeitig geöffnet sind. Ständige Verfügbarkeit von Informationen und synchrones Erfassen. Wie facettenreich dieses Zusammenspiel sein kann, hat eine Ausstellung in Berlin gezeigt. Barbara Lauterbach von der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst.
Entsprechend verführt ist man natürlich auch ständig online zu sein. Es gibt ja auch keine Notwendigkeit mehr, offline zu gehen. Sprich, man hat im Prinzip ständig alle Möglichkeiten, alle Informationsmöglichkeiten parat und muss jetzt eine Auswahl treffen. Und ich glaube, das überfordert schon viele Menschen, weil man ja sich wirklich Pfade durch diesen Informationsdschungel durchsuchen muss.
Und Google ist eine oft genutzte Möglichkeit, eine andere die Wikipedia.
Sie hören den Artikel Friedrich I., Heiliges Römisches Reich,
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Sie hören den Artikel Wikinews,
Teil 1,
der freien Enzyklopädie.
Unter einer Epidemie
war es mehrsprachig.
Die Heilsprache
von
rund 5.300.000 Artikel in über 100 Sprachen fasst diese Enzyklopädie derzeit. Ihre Hypertextstruktur verlockt zum Surfen und wer was wissen will, klickt sich vom 100. ins 1000. Der Philosoph Konrad Paul Liesmann.
Wir gehen nicht mehr kausal linear vor, wir versuchen uns nicht mehr einen Text aus einer Binnenstruktur zu erschließen, sondern wir gehen eher assoziativ vor. Wir samplen etwa viel mehr, wir arbeiten viel eher nach dem Prinzip von Collage oder Montage. Wissensstücke, Texte, Bilder, alles was wir im Internet finden, gruppieren wir neu um, ordnen es sozusagen bei. Wir gehen nicht mehr tatsächlich im klassischen Sinne der Hermeneutik erschließend, verstehend vor. Einfach auch deshalb, weil dieses neue Medium gerade diese Art und Weise ein Problem assoziierend zu umkreisen natürlich sehr, sehr unterstützt.
Informationsschnipsel reihen sich hier an und übereinander und mit zunehmender Geschwindigkeit wird Multitasking zur neuen kulturellen Praxis. Data Diaries, Datentagebücher, so nennt der New Yorker Künstler Corey Akengel auf seiner Website die sicht- und hörbar gemachten Rechenprozesse seines Computers. Einen nostalgischen Blick auf vergangene Tage wirft das virtuelle Gedächtnis jedoch nicht. Vielmehr erinnern die flirrenden Pixel an die fast schon lebendig wirkende, wirre Masse aus Daten und Informationen, die uns täglich im Internet begegnet. Verdichtetes Wissen, das erfasst werden will, am besten so schnell und effizient wie möglich. Welche Folgen diese Dynamik für den Menschen hat, untersuchen Hirnforscher schon seit einigen Jahren. Ob schizoides Denken oder erfolgreiches Kombinieren, ausschlaggebend sei vor allem die frühe Prägung des Gehirns.
Für Kids, die mit Computerspielen und mit all den Möglichkeiten der Informationsbeschaffung aufgewachsen sind, für die wird es nicht so das Problem darstellen, zu multitasken, weil die einfach auch gelernt haben, allein die Technik schneller zu bedienen, als das jemand getan hat, der noch mit einer Telefonwählscheibe aufgewachsen ist.
Mit dem Phänomen der Plastizität des Gehirns hat sich der Künstler und Wissenschaftler Warren Neidig auseinandergesetzt. Seine These in diesem Zusammenhang: Kinder mit der Modekrankheit ADS, dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sind die Erfolgsmenschen der Zukunft.
Weil die eben genau diese Fähigkeiten mit sich bringen, um sich blitzschnell im Informationsdschungel durchzubewegen, weil ihre Aufmerksamkeitsspanne sowieso so kurz ist, dass das eigentlich ja den Weg durch die Informationen noch optimiert.
Mit dem Erlernen von Wissen haben diese Kinder jedoch ziemliche Schwierigkeiten. Als wichtige Orientierungshilfen brauchen sie dabei Kreativität und Intuition. Auch die Informationsgesellschaft der Gegenwart kommt ohne solche Fähigkeiten nicht weit im Internet.
Also ich denke, wir leben noch in keiner Wissensgesellschaft, weil das, was uns als Wissen entgegentritt und was wir auch in hohem Maße kommunizieren, was wir konsumieren, mit dem wir arbeiten, hat schon sehr viel, würde ich sagen, eher mit Information zu tun, im Sinne, wir nehmen an Oberflächen etwas zur Kenntnis.
Vom virtuellen Wissen bleibt nach dem Durchforsten der Datenquellen oftmals also doch nur noch eines übrig: das Grundrauschen.
Tja, in was für einer Gesellschaft befinden wir uns denn nun eigentlich? Dominiert das Grundrauschen oder können wir tatsächlich von einer Wissensgesellschaft sprechen? Und wenn ja, was ist das überhaupt, eine Wissensgesellschaft? Rudolf Marisch ist Medientheoretiker und Publizist und hat sich in verschiedenen Büchern mit den Themen Medien und Öffentlichkeit und der Zukunft westlicher Gesellschaften beschäftigt. Er ist Autor des Online-Magazins Telepolis außerdem. Dort ist auch im Frühjahr dieses Jahres erschienen Marischs Aufsatz Wissensgesellschaft 2.0 über Lebensverhältnisse, Arbeitsstrukturen und Kommunikationsbeziehungen in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Rudolf Marisch begrüße ich nun am Telefon. Herr Marisch, was haben wir denn nun, das Grundrauschen oder die Wissensgesellschaft?
Naja, ich würde sagen, wir haben beides. Zunächst ist ja die Wissensgesellschaft nur eine Möglichkeit, um die moderne Gesellschaft zu beschreiben. Es gibt ja auch verwandte Begriffe oder Begriffe, die versuchen auch diese Gesellschaft zu beschreiben. Die Erlebnisgesellschaft, die Informationsgesellschaft, die Mediengesellschaft, auch die Überwachungs- oder Kontrollgesellschaft, auch Kommunikationsgesellschaft kann man sehr oft hören. Allein die Vielfalt dieser Beschreibungen zeigt ja schon, welche Ausmaße diese Ausdifferenzierung angenommen hat. Das heißt, die moderne Gesellschaft ist keine organische Gesellschaft mehr, sondern äußert sich oder zeigt sich in ihrer vielfältigen Gestalt.
Sie haben den Begriff Wissensgesellschaft 2.0 gewählt. Ja. Was ist darunter zu verstehen?
Wissensgesellschaft 2.0, damit wollte ich eigentlich nur ausdrücken, dass die Wissensgesellschaft zunächst mal keine vollkommen neuartige Erscheinung ist. Wissensgesellschaft 2.0 heißt eigentlich nur, dass wir es zurzeit mit einem Update oder einem Upgrade einer Wissenschaftsgesellschaft zu tun haben, die sich vor 500 Jahren schon mal abgezeichnet hat, nämlich mit der Erfindung der Gutenberg-Bibel, mit dem Buchdruck, dann mit der Entdeckung der neuen Welt. Und da explodiert eigentlich das erste Mal das Wissen. Ja, wir haben es mit einer Flut von Wissen plötzlich zu tun, die dann den Höhepunkt erreicht bei den bekannten französischen Enzyklopädisten, die dann versuchen, dieses ganze Wissen der damaligen Zeit in Büchern zu speichern. Und wie wir wissen, ist ja das Projekt dann sehr schnell zerfallen.
Aber ist die Umstellung des Wissens von analog auf digital, wie wir das ja in unserer heutigen Zeit erleben, ist das nicht damit vergleichbar oder ist das nicht vielleicht doch nochmal eine ganz neue Qualität?
Nur zum Teil, würde ich sagen. Es gibt ganz viele Strukturen, die sich durchhalten. Ob es jetzt um die sogenannten Wissensarbeiter geht, ob es um Wissensstandorte geht, wo sich das Wissen besonders zusammenballt, ob es um die Eruierung eines bestimmten Regierungswissens handelt oder ob es um Wissensmärkte geht, also um Wissenshändler, um Leute, die Informationen verkaufen oder weitergeben. Das hält sich durch. Was neu ist, würde ich sagen, sind folgende Dinge. Das eine zum Beispiel, dass, wie es in der Magna Carta für das Knowledge Age heißt, dass die Kräfte des Geistes die Oberhand gewinnen über die rohe Macht der Dinge. Also ein anderer Begriff wäre dieser sogenannte Postfordismus. Also wir haben es nicht mehr mit dieser Schwerindustrie zu tun, mit Massenproduktion, sondern eher mit Nischenproduktionen. Das heißt, die Bedeutung von Technologien, von Entwicklung, von Forschung, von Medien nimmt zu.
Und eine Folge ist ja, dass wir heute quasi eine grenzenlose Verfügbarkeit des Wissens haben durch das Internet. So scheint es zumindest. Macht uns das eigentlich klüger?
Verfügbarkeit hat ja eine doppelte Bedeutung. Ja, also Verfügbarkeit kann das eine sein, dass ich also vom Schreibtisch aus in Realtime an Daten, Symbole und Bilder jederzeit herankommen kann. Also ich kann mir die Wege in die Bibliothek oder in den Kiosk oder wie auch immer sparen. Ja? Das andere ist aber Verfügbarkeit auch über die Daten. Das heißt, die Verfügbarkeit des Einzelnen über seine Daten oder übers Wissen ist begrenzt. Was mal im Netz ist, bleibt auch im Netz. Bekanntes Beispiel sind einfach die Bilder von Guantanamo. Einmal im Netz kann man die nicht mehr zurückhalten. Die werden also dann einfach innerhalb kürzester Zeit werden die weitergegeben. Ob wir dadurch klüger werden, ist eine andere Frage, weil Klugheit natürlich ein ganz anderer Begriff ist wie Wissen oder Information. Klugheit hat natürlich mit Lebensweisheitslehren zu tun, ja. Vielleicht mit Gelassenheit, mit Seinlassen, mit vielen Dingen. Zum Beispiel, was Foucault vielleicht nennt, ja, sich sein Leben zu einem Kunstwerk zu machen. Das würde ich sagen, ist Klugheit, aber das hat weniger mit Wissen zu tun oder mit Information.
Sie sagen, die Menschen sind nur begrenzt in der Lage, mit dieser Datenflut umzugehen. Woran liegt das?
Ich würde sagen, Sie haben vorhin den Beitrag eingespielt über die Gehirnforscher und ADHS und so weiter. Ich denke, es gibt ja Forschung zurzeit auch, die das Multitasking oder es gibt Untersuchungen, wie wir gehört haben, die also das sehr einschränken. Meine Beobachtung ist auch so, dass eigentlich das Multitasking eigentlich eher ein Problem ist. Damit kommen die wenigsten zurande. Man sieht es auch an dem ganzen oder an dem Schicksal der Hypertext-Kultur. Ja, die Vorstellung, dass man also sich von einem Text zum anderen durchlinkt und durchsurft, die hat sich ja mehr oder weniger als randständig erwiesen. Ja, es scheint ja so zu sein, dass wir trotzdem uns an linearen, logischen Strukturen des Textes weiterhangeln müssen, ja, um was zu verstehen oder um wirklich tiefer in bestimmte Dinge einzudringen. Sind wir wahrscheinlich an bestimmte Textverläufe oder Aufnahmen eigentlich gebunden? Und ich denke, im umgekehrten Sinn zu dem, was im Beitrag geäußert worden ist, würde ich sagen, ADHS ist eigentlich der Ausdruck davon, wie schwer es ist, sich eigentlich Wissen oder eine bestimmte Form des Wissens, Wissen heißt ja erarbeitetes, angeeignetes, verarbeitetes Wissen, ja überhaupt präsent zu halten.
Wahrscheinlich hilft da wirklich, wie Sie schon sagen, das lineare Aufnehmen von Informationen, aber vielleicht hilft es auch, wenn man eine bestimmte Anleitung kriegt. Sie haben da den Begriff des Wissensmanagers mit ins Spiel gebracht und gesagt, das sind die Leute, die jetzt zu den Trägern und den Verbreitern einer neuen Kultur des Wissens werden. Wer sind diese Leute und was müssen die genau tun?
Ich habe da in erster Linie eigentlich mal an Journalisten gedacht. Es können aber auch Lehrer sein, es sind Pressereferenten. Vielleicht um es mit einem Begriff zu sagen, klassisch sind Geisteswissenschaftler. Ja, es geht eigentlich darum, aus dieser Flut von Wissen, von Quellen, eigentlich relevantes Wissen auszuwählen, es in gewisser Weise aufzubereiten, also zu kürzen, rauszuholen, aufzubereiten und das versuchen dann an den Leser, an den Nutzer, an den Klienten, wer auch immer der Empfänger des Wissens ist, heranzubringen. Das heißt, die Wissensmanager sind eigentlich die Leute, die eigentlich, wenn wir von der Wissensgesellschaft ausgehen, eigentlich die wichtigsten Mittelleute sind. Sie sind, würde ich sagen, die Kuriere des Wissens.
Und da hat sich, würde ich sagen, über all die Jahrhunderte dann wahrscheinlich doch nicht allzu viel geändert. Am Telefon war Rudolf Marisch, Medienkritiker und Journalist. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Breitband, Netzmusik.
Und nun Musik aus dem Internet, zusammengestellt von Martin Riesel.
Wer gedacht hat, Musik aus dem Internet gibt's nur von jungen Elektronikfricklern, braucht nur mal bei MySpace.com auf verschiedene Genres zu klicken. Unter dem Country-Stil Bluegrass findet man allein 174 deutsche Bands. Nicht alle kommen so scheinbar echt von den blauen Bergen wie The Mountaineers.
I can't remember your name. It's out of my mind. I gave you last night. I can't remember your face. I have no explanation. Could it be
a hole in my head. I try and try, remember what I forget. If I could ever recall what might be gone, I'm sure I'll find. Can't remember your name, it's out of my mind. Could it be it's the same I gave you last night? I can't remember your face, I have no explanation. Could it be the truth? I'm sure it must be you. Give me that fit. Some steel guitar. From A to Z, a nickname instead. Do you agree? Or should I leave it on? What is this ring? Twinkle shiny on your hand. Why must my stuff lay out there in the sand? I can't remember your name, it's out of my mind. Could it be it's the same I gave you last night? I can't remember your face, I have no explanation. Could it be the truth? I'm sure it must be you. Could it be?
Man glaubt es kaum. Auch das ist hier im Deutschlandradio Kultur Musik aus dem Internet. I Can't Remember Your Name von The Mountaineers. Die kommen aus der beinahe bergfreien Bundeshauptstadt Berlin. Ihre Bluegrass-lastige Country-Musik ursprünglich aus den Bergen von Kentucky und Tennessee. Da ist Bluegrass vor gut 60 Jahren entstanden. Vor genau einem Jahr haben sich die Cowboys von der Spree bei MySpace angemeldet und da inzwischen 180 Freunde gesammelt. Darunter so illustre Namen wie Al Gore oder ein gewisser Hank Sinatra. Nicht nur die Mountaineers-Fans verstehen Spaß, auch die Stetson-tragenden Musiker. Ihre Songs bei MySpace sind eine, hoffentlich ironisch gemeinte, Trilogie. Ich wünsche mir, sie wäre hier, heißt der erste. Ich bin besoffen, der zweite. Und ich kann mich an deinen Namen nicht erinnern, der dritte. Authentische Cowboys halt. They were country when country wasn't cool, heißt es selbstbewusst auf ihrer Website mountaineers.de. Und auch der folgende Künstler wird die saloonartig zusammengezimmerten Metropolen-Modebars und den Charts-Pop-Country eher angewidert ansehen. Denn Don Vogt macht lupenreinen Bluegrass, wie er auch im Blauen Bock bestanden haben könnte. The Blue Reverence heißt seine Bremer Band. Auf ihrer Website bluejodel.de ist als einziges Info ein Artikel aus dem Fachmagazin Rockin' 50s zu finden. Und so klingt die Musik auf ihrer MySpace-Seite auch original nach 50er Jahre. Authentischer geht's kaum. Bluegrass aus den Bremer Bergen mit Don Vogts Geschichte von Hobo Bill.
Right in an eastbound freight train, speeding through the night. Hobo Bill, a railroad bum, was fighting for his life. The sadness of his eyes revealed the torture of his soul. Raised a weak and weary hand to brush away the cold. Hobo, Hobo Bill. No warm light flicker round him, blankets there to fold. nothing but the howling wind, the driving rain so cold. When he heard the whistle blowing in a dreary kind of way, Hobo seemed contented, for he smiled her where he lay.
Das war die Netzmusik mit Martin Riesel und das Ganze ist auch nachzuhören auf unserer Website breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Und in dieser Rubrik dreht es sich nicht nur, wie Sie vielleicht vermuten werden, um Bücher, CDs oder Computerspiele. Anlass für eine Besprechung in Breitband kann auch eine Veranstaltung sein. Eine Konferenz, ein Symposium oder eben auch eine Buchmesse. Und das ist heute der Fall. Die Stimmung in Frankfurt am Main, so ist zu vernehmen, soll sehr gut sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit in der Buchbranche, die ja doch eher zum Klagen neigt. Und selbstverständlich ist auch nicht, wie offensiv die Verlage inzwischen mit der Digitalisierung der Medien, insbesondere mit dem Internet, umgehen. Nach einer Phase der affektiven Ablehnung stehen die digitalen Medien heute selbst bei konservativen Verlagsmanagern im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Zukunft wird digital, war denn auch der Tenor bei der Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse. An den neuen Medienführer, auch im Buchhandel, kein Weg mehr vorbei, hieß es. Und mehr noch, die Hauptaufgabe der Branche sei die Digitalisierung. In unserem Studio, direkt auf der Frankfurter Buchmesse, begrüße ich nun den Fachjournalisten Holger Ehling. Herr Ehling, wie spiegelt sich denn der Schwerpunkt Digitalisierung auf der Buchmesse wider?
Nun ja, der Schwerpunkt Digitalisierung auf der Buchmesse ist jedenfalls, wenn man das Ausstellungsgeschehen anguckt, eher ein Leichtpunkt. Tatsächlich sind einige Verlage unterwegs, die zeigen, wie sie digitale Projekte angehen. Aber das ist eine Sache, die sich vor allen Dingen in den Fachinformationsverlagen abspielt und die sich vor allen Dingen an das Fachpublikum richten. In der breiten Masse der Aussteller und der breiten Masse der Besucher, die sich hier tummeln, spielt die Digitalisierung nur eine kleine Rolle. Es ist tatsächlich so. Ja, Entschuldigung.
Es wurde ja der Start der Buchsuchmaschine Libreka.de angekündigt, womit die Verlage und der Handel ab 2080 eine Plattform für den Verkauf von gedruckten und elektronischen Büchern schaffen wollen. Auf der Buchmesse, so heißt es, wurde eine Testversion des Projektes vorgestellt. Was verbirgt sich denn genau dahinter?
Nun, Libreka ist ein Projekt, das vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durch seine Marketingtochter MVB in Angriff genommen wurde. Das ist ein Projekt, das als Reaktion auf den Ansatz von Google erfunden wurde. Google ist ja hergegangen und hat zunächst in den USA, dann auch in anderen Ländern, reihenweise Bücher digitalisiert, ohne großartig nachzufragen, ob man das dann dürfe. In den USA geht Google daher, dass sie sagen, wenn ein Verlag denn nicht möchte, dass seine Bücher digital zur Verfügung gestellt werden, dann könne er ja Widerspruch erheben. In Deutschland hat der Verband, haben die Verlage relativ früh Alarm geschrien und gesagt, auf diese Weise kann es nicht gehen. Es gibt sowas, das heißt Urheberrecht und das ist zu schützen. Man hat gut 1,5 Millionen Euro zunächst mal in die Hand genommen und ein eigenes Suchmaschinenprojekt in die Wege geleitet, ein Volltextsuchprojekt, bei dem Texte ganzheitlich eingestellt werden und nach Schlagwörtern oder nach einzelnen Passagen durchsucht werden können, ganz so wie Google das auch anbietet.
Wie viele Titel werden denn da drin sein und wie viele Verlage machen da überhaupt mit?
Das ist noch nicht so besonders viel. Das sind so 500-600 Titel, die so im Kern da suchbar sind im Moment. Das ist auch kein Projekt, das wirklich für die Öffentlichkeit im Moment brauchbar ist. Es gibt keine Suchfunktion, die zu einer Bezahlfunktion führen würde. Also man kann die Texte ansehen, zum Teil jedenfalls. Man kann aber nicht irgendwelche Textstellen sich herunterladen und kopieren. Und darum geht es ja dann auch. Und das macht den Unterschied auch aus zwischen solch einem Suchmaschinenmodell, wie es Libreka im Moment ist, nämlich dass etwas angeschaut werden kann und dem, was Google anbietet mit seinen Sachen, dass es nach dem Anschauen auch genutzt werden kann durch den Suchenden. Und da gibt es auch große Vorbehalte seitens der Verlage in Deutschland, die natürlich sehen, dass ihr Verband und sein Tochterunternehmen sich natürlich in einen Konkurrenzkampf begeben mit relativ begrenzten Mitteln, finanziellen Mitteln, die da sind. Google gibt jedes Jahr hunderte von Millionen Dollar aus, um diese Volltextsuchgeschichten auf die Reihe zu kriegen. Dagegen kann ein Branchenverband auf Dauer nur verlieren. Und es besteht auf der einen Seite die Befürchtung, dass man technisch hinten runterfällt. Und wenn man technisch hinten runterfallen sollte, dann wäre natürlich die Konsequenz, dass die Verlage, die wirklich sinnvollerweise über Volltextsuchen online vertreten sein sollten, nämlich die Fachverlage und die Wissenschaftsverlage, das Börsenvereinsprojekt Libreka einfach da liegen lassen und sich dann doch mit Google einigen und dort eigene Verträge abschließen. Einige von den größeren Verlagen haben das ja bereits auch schon getan.
Libreka.de, sagte ich ja, soll 2008 starten. Warum dauert das eigentlich so lange? Ich erinnere mich, dass dieses Projekt schon Ende 2005 im Gespräch war. Liegt das an dem fehlenden Geld oder was ist der Grund?
Nun, vor Gott und der Justiz sind wir alle irgendwie in Schicksalshand. So ähnlich ist es ja bei IT-Projekten. Keiner kann sagen, welche Probleme bei IT-Projekten auftauchen. Und jetzt geht es darum, den Verlagen klarzumachen, dass eine weitere Investition seitens der Verlage tatsächlich erforderlich ist, nämlich Gebühren zu zahlen für das Bereitstellen von Büchern, die digitalisiert werden können, und Gebühren zu zahlen für das Aktuellhalten dieser bereits digitalisierten Inhalte. Das sind Themen, die sehr, sehr kontrovers diskutiert werden hier auf der Buchmesse zwischen den Verlagen. Und gerade die kleineren Verlage sind sich ob der finanziellen Belastung, die auf sie zukommt, sehr, sehr unsicher, ob sie an dieser ganzen Geschichte überhaupt teilnehmen sollen.
Die Zukunft wird digital. Da stellt sich die Frage, ob auch andere Instrumente eine Rolle spielen können, zum Beispiel Blogs oder Podcasts oder Second Life bei der Vermarktung von Büchern. Ist das der Fall? Und wenn ja, wie verändert sich denn dann der Kontakt zu den Lesern?
Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine, nämlich die tatsächliche Nutzung von Buchinhalten, und dort ist Volltextsuche natürlich das geeignete Instrument. Und ich behaupte und ich denke, dass ich da nicht wirklich falsch liege, dass tatsächlich das auf Dauer vor allen Dingen für Fachinformationen und für wissenschaftliche Informationen von Interesse sein wird. Literatur, Belletristik, Lyrik wird man nicht unbedingt auf Dauer online lesen wollen und sich reinschaufeln wollen. Aber das alles, was im weitesten Sinne unter Web 2.0 läuft, also diese ganzen interaktiven Communities und der Austausch, auch das ist eine Geschichte, die vor allen Dingen das Marketing für Bücher und für Autoren betrifft. Und dort sind die Verlage im Moment noch ein bisschen orientierungslos. Aber es gibt gerade bei den größeren Verlagen immer wieder auch Bemühungen durch Blogs, die einzelne Autoren schreiben, durch Einbeziehung von Verlagsinhalten in Second Life und anderen Communities, sich dort darzustellen. Das wird als Marketinginstrument erkannt. Man weiß nur noch nicht so recht, wie man dort ganz gezielt mit umgehen kann. Man weiß vor allen Dingen auch nicht so recht, welchen Ertrag man damit erzielen kann.
Ein Wort noch zu den Quereinsteigern, Stichwort Print on Demand. Das war so ein Schlagwort mit der Digitalisierung, dass jetzt auch jeder was selber schreiben kann und sich das dann auf Anforderungen drucken lassen kann, in jeder denkbaren Zahl an Büchern. Ist das wirklich eine neue Chance für die Branche? Ist das ein erfolgreiches Geschäftsmodell?
Das ist ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, vor allen Dingen für kleinere Verlage, vor allen Dingen für Inhalte, also für Bücher und Sammlungen von Texten, die mit geringen Auflagen auf den Markt kommen. Auch dort zuvörderst interessant für Fach- und Wissenschaftsverlage, für natürlich auch Leute, die ihre Dissertation schreiben und immer noch den merkwürdigen Veröffentlichungsregeln in Deutschland für Dissertationen unterliegen. Für die ist Publishing on Demand eine echte Alternative. Und es gibt eine Reihe von Verlagen, die tatsächlich Kleinauflagen routinemäßig über POD publizieren und damit tatsächlich ihre eigenen Kosten sehr reduzieren können und sehr viel wirtschaftlicher arbeiten können.
Die Zukunft des deutschen Buchhandels ist digital, auch wenn alles noch sehr, sehr, sehr langsam geht. Vielen Dank, Holger Ehling in Frankfurt am Main.
Breitband, Medien und Meinungen.
Das kollektive Gedächtnis macht Karriere im Netz. Geschichte sehen, Geschichte lesen und Geschichte schreiben. Das alles will die Internetplattform www.einestages.de möglich machen. Unter diesem Titel startete Spiegel Online in der zurückliegenden Woche sein Community-Projekt für Zeitgeschichte. Persönliche Berichte und Dokumente können dort von Zeitzeugen veröffentlicht werden. Als Text oder Foto, später auch als Audio oder Video, können Besucher der Internetseite ihre individuellen Geschichten als Teil der Zeitgeschichte hochladen. werden. Der Zweite Weltkrieg, der Mauerbau, die Studentenrevolte oder der deutsche Herbst sind Themen auf einestages.de. Aber auch Boulevardlastiges, wie die Geschichte des Hawaii-Hemdes oder 20 Jahre IT. Der Medienbeobachter Peter Turi jedenfalls überschüttete das Projekt in seinem Blog mit Komplimenten. Er nennt die Plattform Web 2.0 mit Niveau. Nach dem User wird nun der Musiker zum Albtraum der Musikindustrie. Der Online-Musikvertrieb macht Bands zunehmend unabhängig von ihren einst mächtigen Labels. Im Juli hatte bereits der Musiker Prince 2,5 Millionen Kopien seines jüngsten Albums der britischen Zeitung Mail on Sunday kostenfrei beigelegt. Nun hat die britische Band Radiohead ihr aktuelles Album auf einer eigenen Internetseite veröffentlicht unter inrainbows.com. Das Besondere, der Besucher der Seite kann den Preis für den Download selbst festlegen. Zuletzt war es der Musikindustrie mit martialischen Schadenersatzklagen zwar gelungen, Internetnutzer zunehmend von der Nutzung illegaler Tauschbörsen abzubringen. Nun aber brechen die Dämme auf der anderen Seite. Die Süddeutsche Zeitung nannte den Radiohead Cup ein eindeutiges Plädoyer für die Revolution im Musikgeschäft. Der Online-Trojaner erstmals vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Ermächtigung des Staates, heimlich in Computer einzudringen, erlaubt einen Einblick in jeden Aspekt der Privatsphäre, wie er in seiner Intensität und Allumfassenheit noch nie dagewesen ist. So äußerte sich Andreas Bock vom Chaos Computer Club. Er war einer der geladenen Experten vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Verfassungsschutzgesetz des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen steht seit vergangenem Mittwoch in Karlsruhe auf dem Prüfstand. Anders als im Bund, wo die Online-Überwachung noch umstritten ist, erlaubt das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen bereits eine derartige Überprüfung. Laut Frankfurter Rundschau zeigten sich die Richter mit Blick auf das Gesetz eher skeptisch. Laut Netzzeitung waren sie vom NRW-Trojaner gar verwirrt. Heise Online zitierte den ebenfalls in Karlsruhe geladenen Dresdner Informatiker Andreas Pfitzmann. Er fordert ein Grundsatzurteil des Gerichts. Schließlich gehe es um den Schutz des autonomen und unbeobachteten Denkens.
Das waren Medien und Meinungen, aktuelle Diskussionen in und ums Netz, zusammengestellt von Markus Heidmeier.
Breitband, Netzmusik.
Im aktuellen DJ-Mix-Download von Debug, dem deutschen Magazin für elektronische Lebensaspekte, da bin ich gestoßen auf Tracks vom kleinen Wiener Label Beat is Murder. Das bietet in ausschließlich frei verfügbaren MP3s statt mörderischer Beats halb akustisch elektronische Stücke im Songwriter-Format. Kein Bluegrass, aber mit der frischesten Netzveröffentlichung auch den Cowboy-Song von Robin Tone.
I'm a cowboy, made to ride horses. Never leave back my heart. Never with men and never with women. I'm a cowboy. Made to ride horses, never leave back my heart, never with women, never with men.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit dem Cowboy-Song For Martha von Robin Tone. Das ist die neueste der ausschließlich frei verfügbaren MP3-Veröffentlichungen auf beatismurder.com, der Website dieses kleinen Elektronik-Labels aus Wien. Da haben die elektronischen Sounds nicht erst seit Kruder und Dorfmeister Tradition und auch mit seiner expandierenden Distribution steht Beat is Murder nicht allein da. Als Ein-Mann-Unternehmen mit ausschließlich netzbasierten Veröffentlichungen gestartet, gibt's inzwischen auch Singles und Mini-Alben auf Vinyl, geplant sind auch CDs. Das ist der Weg vieler neuer Internetplattenfirmen, während die etablierten von der anderen Seite herkommen und mit ihrem digitalen Vertrieb meist erst bei maximal 20% liegen. Zur Musik. Der eben gehörte Robin Tone hat sich in seinem Superhuman genannten Projekt vorgenommen, jeden Freitag einen neuen Song zu veröffentlichen. Bei Beat is Murder. Beim gleichen Label nicht ganz so fleißig, aber im ähnlichen Stil zwischen akustischen und elektronischen Sounds bringt Ligger seine Musik an die Net-Community. Zum Beispiel sein fast kammermusikalisches Werk Not in My Palace. Versuchen sich an solchem elektronischen Songwriting mit kammermusikalischen Elementen, längst nicht immer so gelungen wie bei Dino Spilottini. Der nennt sich Ligger für solche Netzveröffentlichungen wie Not in My Palace auf beatismurder.com. Und wenn Sie wissen wollen, wie das alles geschrieben wird, können Sie das nachlesen auf unserer Playlist unter breitband-online.de. Da finden Sie dann auch den folgenden Titel von Yeah Pretty Boy. Von dem gab's vor genau 2 Jahren die allererste Veröffentlichung des Netzlabels Beat is Murder. Vor genau 1 Jahr haben die Wiener den 1. Geburtstag gefeiert mit der First Anniversary Compilation. Das Stück Bunny V2 führt noch einmal in die rein elektronische Labelvergangenheit. Dass die mit akustischen Sounds verwobenen Songs zukunftsträchtiger sind, das hat man auch in Wien verstanden. Der reine Beat ist Selbstmord. Yeah, Pretty Boy. Thank you.
Egal wie groß ein Konzern oder wie mächtig der Chefredakteur eines Blattes ist, Medienkritiker Gers ist gnadenlos kritisch, bisweilen zynisch, wenn er es für angebracht hält. Besonders auf dem Kieker hat der 39-Jährige dabei den Spiegel und dessen Chefredakteur Stefan Aust, über den Gers auch eine kritische Biografie geschrieben hat. Gute Medienkritik ist hochmoralisch und fragt nach der Verantwortung der Bewusstseinsindustrie Medien, sagt der ehemalige Redakteur der Taz und der Süddeutschen Zeitung. Auch als Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Dummy versucht er seit 4 Jahren, gegen den Mainstream zu publizieren. Bettina Ritter hat Oliver Gers in Berlin getroffen.
Ich habe so ziemlich mit jedem bedeutenden Chefredakteur hier im Land irgendwie schon mal eine juristische Auseinandersetzung gehabt, wo es teilweise wirklich um hanebüchene Kleinigkeiten ging. Da geht es einfach darum, auch ohne mich jetzt hier zum Märtyrer aufspielen zu wollen, aber so ein bisschen mundtot gemacht zu werden.
Oliver Gers, Medienjournalist und Blattmacher. Der 39-Jährige sitzt in der Sonne vor seinem Büro in Berlin-Mitte. Ein großer weißer Raum über 2 Etagen, den er sich mit 2 Kollegen teilt. Hier gibt er sein Magazin Dummy heraus und schreibt unter anderem seine Medienkolumne Dr. Med, was sie schon immer über Medien wissen wollten, für das Fachblatt Medium Magazin.
Was aber tatsächlich in Deutschland fehlt, ist doch eine fundamentale Kritik, die auch moralische Kriterien hat bei der Beobachtung von Medien. Es geht ja immerhin um eine Bewusstseinsindustrie. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Spiegel anguckt und sein Plan, der jetzt gescheitert ist, die FDD zu übernehmen. Vor ein paar Jahren wollte der Spiegel noch die Taz übernehmen. Und da fragt aber jetzt jeder nur danach, rentiert sich das überhaupt für den Spiegel? Aber keiner fragt danach, was ist das überhaupt für ein publizistisches Haus, wo es einmal die Taz sein kann und dann die FDD.
Und schon ist man mittendrin in Oliver Gers aktuellem Aufregerthema Nummer 1. Seine Stimme wird schneller, wenn er über die deutschen Medien und die mangelnde Kritik an ihnen spricht. Er selbst hat schon einige Redaktionen durch. Tagesspiegel, Taz, Berliner Zeitung, Spiegel, Süddeutsche Zeitung und hat inzwischen den Respekt vor den Mainstream-Medien gründlich verloren.
Das, was ich extrem vermisse, gucken sich in Deutschland die Tageszeitungen an oder auch die Zeitschriften, die hangeln sich alle mit denselben Themen durch die Woche. Da ist eine Redundanz sondergleichen. Es gibt kaum noch eine Redaktion, die man die Chuzpe hat, irgendwie zu sagen, wir machen aber heute mal ein Thema, was nicht gerade die FAZ heute auf der Titelseite hat, sondern von dem wir glauben, das ist wichtig. Das, finde ich, ist in Deutschland ziemlich im Argen verglichen mit angelsächsischen Medien.
Gers schimpft gern, inzwischen sogar online. In seiner Videoblog-Kolumne Blattschuss lässt er sich einmal pro Woche über ein Thema aus. Oft hat er dabei den Spiegel im Visier.
Hallo liebe Zielgruppe, es gibt ja diese Disziplin des Jubiläumsjournalismus und man denkt immer so, warum wird eigentlich berichtet, nur weil Jubiläum ist oder gibt es tatsächlich etwas Neues? Und diese Frage stelle ich mir auch bei dieser Geschichte diese Woche beim Spiegel. Gucken Sie mal, wer da in der Badewanne liegt, das ist natürlich der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel. Und ja,
die neuen Möglichkeiten des Online-Journalismus versöhnen Gers mit den Medien, zumindest ein wenig. Hier finde noch Graswurzelpublizistik statt, schwärmt er. Jeder könne sein eigener Redakteur und Verleger sein.
Verleger sein, Publizist sein, Autor sein, Journalist sein findet heute in viel größerem Ausmaß jenseits dieser ganzen Gatekeeper, die die großen Verlage früher mal waren, die uns die Ressourcen zur Verfügung gestellt haben. Und dann bitteschön kommentiert man auch so, wie es die Chefredaktion oder wie es das Management haben möchte. Und das ist doch alles sehr mutmachend, wie sich das demokratisiert hat durch das Internet, aber auch auf der Seite des Prints durch diese ganzen Versuche der Independent-Blätter. Und die gibt es ja auch alle noch, eigene Sachen auf den Markt zu werfen.
Gers selbst hat bereits vor 4 Jahren erfolgreich mit seiner Zeitschrift Dummy den Markt irritiert. Das dicke, bunte Magazin mit langen Fotostrecken will Geschichten außerhalb des Mainstreams bringen. Jede Ausgabe hat ein einziges Thema. Verbrechen, Spaß, Tempo, Türken oder in der neuen Ausgabe ich. Passend dazu stellt sich auch Chefredakteur Gers zur Schau. Unter dem Titel »Wie eitel ist das denn?« posiert er als Model für eine Modestrecke. Ein Spiel mit Selbstdarstellung und Eitelkeit, gibt er zu.
Journalisten sind bestimmt eitler als andere Leute aus anderen Branchen. Das kann schon gut sein. Ich meine, es ist ja auch ein irres Privileg, einfach seine Meinung immer vertreten zu können und publizieren zu können und der Öffentlichkeit um die Ohren hauen zu können. Ich weiß nicht, ich bin da, glaube ich, nicht unbedingt eitler als andere. Also ich bin bestimmt nicht eitler als Henrik M. Broder oder Michel Friedmann. Eher weniger.
So leidenschaftlich, wie er über die deutschen Medien herzieht, so schwer ist es vorzustellen, dass der gebürtige Paderborner nur eine einzige Tageszeitung liest, die FAZ. Und sowieso könne er eigentlich auch ganz ohne Zeitungen, Fernsehen und Internet, behauptet er. Am Wochenende zum Beispiel, wenn er mit seinen beiden Kindern zum Fröschefangen ins Ferienhaus fährt. Am Montag wartet dann ja zum Glück wieder der Spiegel auf ihn.
Bettina Ritter stellte den Medienkritiker und Journalisten Oliver Gers vor.
Breitband, Blockspiel.
Breitband baut eine Brücke zwischen Radio und Internet. Sie als Hörer können eigene Beiträge auf unsere Website hochladen, Reportagen, Kommentare, Klangkunst oder Kurzhörspiele, wie zum Beispiel diesen Beitrag mit dem Titel »Der Schäuble«. Der Schäuble, ein Kurzhörspiel über imaginierte Bedrohungsszenarien des Innenministers, nach Aufforderung des Autors unbedingt mit Kopfhörer zu hören. Das Ganze ist auch indirekt ein akustischer Vorschlag, sich in unserer Sendung Breitband auch einmal mit dem Thema Online-Durchsuchungen zu befassen, die ja derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht zur Diskussion steht. Da kommen wir ganz sicher zu. Sie können dieses Stück wie auch andere nachhören auf unserer Website breitband-online.de. Und übrigens, die Beiträge können sich auf die Themen der Sendung beziehen, müssen es aber nicht. Jede Woche wird einer dieser Beiträge gesendet in voller Länge. Und heute hören wir die Geschichte eines Welthits von Jens Wenzel alias Ohrenblick. Es ist nicht nur die ungelogen wirklich wahre Geschichte eines Welthits, sondern auch die eines abgebrannten Cowboys und eines kleinen Vogels, der nie den Ruhm bekommen hat, den er eigentlich verdient hätte.
Nur ein paar Geier kreisten am wolkenlosen Himmel, als ein einsamer Cowboy, nennen wir ihn Johnny Cash, dem Sonnenuntergang entgegenritt. Obwohl er so hieß, hatte er keinen Cent Bargeld mehr in der Tasche. Er hatte alles beim Pokern verloren und konnte nicht einmal die Rechnung im Saloon bezahlen. Doch der Wirt war nicht sehr clever und Johnny hatte ihn an der Nase herumgeführt, indem er erzählte, er würde sofort zahlen, er müsse nur mal eben zum nächsten Geldautomaten reiten. Erst viel später begriff der Wirt, dass er betrogen wurde. Doch da war Johnny schon viele Meilen weit entfernt. Johnny war nicht so recht zufrieden mit seiner finanziellen Situation und so dachte er sich, vielleicht sollte ich mal einen Welthit komponieren. so wie das Irving Berlin mit White Christmas geschafft hat. Oder wie Jean Frankfurter mit Über jedes Bachal geht der Brückerl. Ja, warum nicht? Johnny begann zu grübeln. Er zog an seinem Zigarillo und blies einen großen Rauchkringel in den Himmel. Die untergehende Sonne ließ den Rauch glühend rot aufleuchten wie einen Ring aus Feuer. Und Johnny dachte sich, Mensch, das ist ein toller Titel für meinen neuen Welthit. Ring of Fire. Jetzt muss ich nur noch die Musik komponieren. Und glücklich über seinen neuen Einfall ritt er weiter. Yeah! Doch plötzlich hielt er inne. Was war das? Eine Prärieamsel sang ihr Lied. Johnny hörte ihr eine Zeit lang zu, dann antwortete er. Und schon war er geboren, der Welthit Ring of Fire.
Love is a burning thing.
Johnny Cash fand einen Produzenten, wurde ein Star, konnte seine Saloonrechnung zahlen und wenn er nicht gestorben ist, dann... Ach so, ja, ist er ja schon. Schade eigentlich. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, Johnny Cash verdankt seinen Ruhm einzig diesem kleinen Vogel. Ja, ungelogen. Habe ich alles bei Wikipedia gegoogelt.
I fall into a burning real fire. I went down, down, down.
Ja, bei Wikipedia gegoogelt und dann ganz selbstständig zu diesem kleinen Hörstück verarbeitet, womit wir auch den Bogen geschlossen hätten zum Anfang unserer Sendung. Und das war dann auch Breitband, Medien und digitale Kultur auf Deutschlandradio Kultur. Alle Links zur Sendung, wie auch die Sendung selbst zum Nachhören, finden Sie auf unserer Website breitband-online.de. Dort können Sie auch Ihre Kommentare zur Sendung schriftlich oder als Audiofile hinterlegen. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Vera Linz, nicht ohne Sie noch auf unseren letzten Titel hinzuweisen. In der Netzmusik hatte Ihnen Martin Riesel Musik vom Label Beat is Murder vorgestellt. Und einer der Künstler heißt Liger und von dem gibt's jetzt noch den Song Temporary Happy Ending. Machen Sie's gut.
A temporary